Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
So, für viele von euch hat wahrscheinlich auch, wie bei mir zum Beispiel auch, langsam der Jahresendspurt begonnen. Wir gehen in die allerletzten Wochen des Jahres und welches Thema könnte so ganz kurz vor Weihnachten besser passen als der Kindergesundheitsbericht 2025? Den schauen wir uns heute an.
Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen zu einer der letzten Folgen des Jahres, eine Dosis Wissen, eurem täglichen Podcast für Nachrichten rund um Gesundheit und Medizin. Uns habt ihr dieses Jahr immer werktags gehört, ab 6 in der Früh. Das wird auch im nächsten so bleiben. Nicht immer habe ich die kompakten 10 Minuten, die ich euch hier versprochen habe, geschafft. Aber ich hoffe doch, dass sich für euch trotzdem jede Minute gelohnt hat. Ich werde mich auf jeden Fall im nächsten Jahr mehr anstrengen. Mein Name ist immer noch Laura Weisenburger. Ich bin auch immer noch Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 22. Dezember.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Der Kindergesundheitsbericht, den wir uns heute anschauen wollen, wird herausgegeben von der Stiftung Kindergesundheit und betrachtet wie immer die medizinische Versorgungssituation von eben diesen Kindern und Jugendlichen. Erschienen ist er im Dezember 2025, also jetzt ganz aktuell. Und natürlich haben wir uns mit einer Expertin drüber unterhalten, und zwar mit Freya de Bock. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und Direktorin des Instituts für medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaften an der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Holt euch nochmal einen Kaffee zu diesem Thema und dann starten wir. Erstmal ein paar einleitende Worte zu diesem Kindergesundheitsbericht. Der legt den Fokus natürlich auf die Gesundheitsversorgung und zeigt da ganz genau, welche Stärken es gibt, aber natürlich auch die strukturellen Schwächen im System, die wir leider haben. Von der Vorsorge über die ambulante und stationäre Versorgung bis hin auch zur psychischen Gesundheit, die natürlich auch bei Kindern eine wichtige Rolle spielt. Der Bericht gliedert sich immer in drei Teile. Im ersten geht es grundsätzlich erstmal um Zahlen und Fakten der Gesundheitsversorgung hier in Deutschland, also so ein bisschen wie bei uns auch, Facts first. Dann der größte Teil ist der Status quo. Da werden Texte und Interviews zu spezifischen Themen veröffentlicht. Ein paar werden wir hier genauer angucken, aber wir haben nicht für alles Zeit. Und das dritte ist das Fazit mit natürlich dann auch Handlungsempfehlungen. Was ist gut? Was sollte sich vielleicht ändern? Dann gucken wir uns gleich mal den ersten Teil an. Entwicklung von Erkrankung und Versorgungslage. Da erzähle ich euch wahrscheinlich auch nichts Neues, wenn ihr Kinder betreut oder selbst welche habt. Die Versorgungslage ist an vielen Orten angespannt, wissen wir. Gerade in den Kinderkliniken herrscht Personalmangel, insbesondere bei der Pflege. Aber auch bezüglich FachärztInnen für Kinder- und Jugendmedizin sowie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie fehlen immer mehr. Das heißt, gerade natürlich wie so oft in den ländlichen Regionen haben wir da unzureichende ambulante Angebote. Da fehlt es einfach. Freya de Bock hat das für uns auch noch mal ein bisschen genauer eingeordnet. Sie sagte, wir sehen in den letzten 15 Jahren da ja auch einen Wandel von Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Wo vor 20 bis 30 Jahren Infektionskrankheiten immer noch eine Herausforderung waren, sind heute genau diese nur noch saisonal punktuell herausfordernd, wenn man sich jetzt zum Beispiel Krankenhausversorgung bei RSV-Infektionen anschaut. Darüber haben wir ja auch berichtet, wird auch inzwischen besser mit der Impfung. Das ist also nicht mehr das Hauptproblem, aber wir haben einfach mehr Kinder mit chronischen Krankheiten oder gesundheitlichen Einschränkungen und Behinderungen. Das heißt also, es braucht eine längere Betreuung. Zudem gibt es viel mehr psychosoziale Krankheitsbilder, wie zum Beispiel ADHS, Autismus-Spektrum-Störung, Entwicklungsstörung. Das nannte sie da vor allen Dingen. Deren Ursachen sind so komplex und da braucht es natürlich besondere Prävention und auch Therapie. Das ist nicht mehr so einfach wie bei Infektionskrankheiten. Und akut in den letzten 5 Jahren sehen wir insbesondere eine Zunahme von psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen. Dann gehen wir mal weiter im Text zum zweiten Teil. Und da haben wir uns ein spezielles Thema für euch rausgesucht, nämlich das Schulalter und da die Versorgungslage. Das ist nämlich so eine kleine Blackbox, anders kann man es eigentlich nicht sagen. In Deutschland haben wir ja eine sehr gute Anwendung von der Geburt eigentlich bis zur Einschulung. Haben wir engmaschig Präventionsuntersuchungen, die ganzen U-Untersuchungen kennt ihr wahrscheinlich, habt ihr schon mal gehört. Aber danach kommt eine deutliche Versorgungslücke. Denn nach der U9, die sollte eigentlich so um das 5. Lebensjahr rum erfolgen, folgt dann erst 7 bis 9 Jahre später, und das dann auch noch mit einer relativ schlechten und sinkenden Teilnahmequote, die Jugendgesundheitsuntersuchung, die J1, das soll so zwischen 12 und 14 Jahren sein. Das heißt, ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche, fast alle, durchlaufen fast die gesamte Schulzeit. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, da ist dann jemand mit der mittleren Reife auch fertig, ohne regelmäßige ärztliche Prävention. Und das ist natürlich ein Problem, gerade bei psychosomatischen oder psychosozialen Auffälligkeiten. Die können in dieser Phase komplett unentdeckt bleiben. Dazwischen gibt es in der Theorie die U10, so 7 bis 8 Jahre ist die empfohlen, und die U11, das kann man machen von 9 bis 10 Jahren, aber die sind weder verpflichtend, noch werden die von allen Kassen übernommen. Das heißt also, da haben wir dann auch wieder einen Ausschluss im System von denjenigen, die da aufs Geld achten müssen. Ein weiterer sehr spannender Punkt, den sich dieser zweite Teil vorgenommen hat vom Kindergesundheitsbericht, ist die Partizipation von Kindern bei der Untersuchung, sprich Mitspracherecht. Da gibt es eine Forsa-Umfrage, die von der Stiftung Kindergesundheit in Auftrag gegeben wurde. Da kam raus, mehr als ein Drittel der Sorgeberechtigten, also dann Eltern, Angehörige und so weiter, haben den Eindruck, dass ihr Kind eher wenig bzw. sehr wenig bei diesen ärztlichen Dingen mitentscheiden kann, wie es denn um seinen eigenen Körper und seine Gesundheit bestellt ist, wenn es darum geht. Unsere Expertin De Burg sagte auch, Kinder sind zwar prinzipiell nicht mündig, stimmt, aber sie sollen natürlich laut Ethikkommission ab 12 Jahren in Aufklärung und auch Einverständniseinholung eingebunden werden. Und das kann natürlich auch mit einer eigenen Einwilligungserklärung in kindgerechter Sprache erfolgen. Das gibt es. Und sie erklärte weiter, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass Kinder nur zu 4 bis 14%, also ein sehr, sehr kleiner Teil, an diesem Shared Decision Making beteiligt werden. Obwohl es inzwischen als ein wesentlicher Qualitätsindikator für die Versorgung chronisch kranker Kinder gilt. Also gerade die müsste ich eigentlich gut mit abholen, wenn ich sowieso weiß, die haben ganz, ganz viele Untersuchungen, Therapien, immer wiederkehrende Geschichten, in die sie eigentlich auch einwilligen sollten. Und das ist folgerichtig auch eine der Empfehlungen im Fazit des Berichts. Sie bezieht sich darauf, mehr aktive Einbindung von Kindern in medizinische Entscheidungen. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die Gesundheitskompetenz, dass man die stärken sollte. Das ist dann auch im Fazit mit drin. 2022 hatten zum Beispiel mehr Schülerinnen eine geringere, also schlechtere Gesundheitskompetenz als noch 2017, 2018. Da sieht unsere Expertin De Bock ein wichtiges Setting für die Maßnahmen natürlich bei der Schule. Klar, da kann sowas Thema werden, aber durchaus auch an anderen Stellen, in Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendzentren, Sportvereinen und so weiter. Aber durchaus auch direkt im medizinischen Setting, denn erstaunlicherweise ist auch gerade die Gesundheitskompetenz bei Kindern, die eben chronisch erkrankt sind und bei ihren Eltern eher niedrig. Und das lässt sich natürlich durch Menschen im Gesundheitssystem beeinflussen. Da lässt sich also einiges nachholen. der Kindergesundheitsbericht 2025, sehr lesenswert, wenn ihr da reinschauen wollt, guckt in unsere Shownotes, da findet ihr natürlich den Link. Und jetzt noch eine kleine wichtige Information am Ende. Wir werden mit der Dosis Wissen auch wieder eine kleine Pause über die Feiertage machen, aber wir entlassen euch da natürlich nicht einfach so ohne Verabschiedung in die Pause rein. Wir haben wieder was Besonderes für euch vorbereitet. Hört daher morgen auf jeden Fall in die Dosis Wissen rein oder natürlich dann vielleicht über die Feiertage, wenn es da besser passt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.